Hi, kurze Info vorab. Diese Folge wird unterstützt von Studio Schumann. Wenn ihr professionelle Unterstützung sucht für eure Podcast-Produktion, bekommt ihr dort alles aus einer Hand. Von der Aufnahme über den Schnitt bis zur Veröffentlichung. Mehr Infos findet ihr unter studioschumann.de.
Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph.
Ein frohes neues Jahr, Nora.
Ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr. 2026, Wahnsinn. Und wir steuern schon relativ zielstrebig auf unser Einjähriges zu, ne?
Podcast-Jubiläum meinst du?
Podcast-Jubiläum. Also noch ist es ein bisschen hin, aber
es ist schon am Horizont ziemlich deutlich zu sehen, muss ich sagen.
Und ja, Weihnachten liegt hinter uns. Das neue Jahr hat begonnen. Erste Folge. Hast du irgendwelche Vorsätze?
Fürs neue Jahr?
Mhm.
Mehr Sport machen.
Und weniger Stress.
Ich würde immer noch gerne zumindest meinen Halbmarathon laufen. Das ist nach wie vor ein Vorsatz.
Ihr müsst wissen, dass Christoph diesen Vorsatz auch schon letztes Jahr hat.
Genau.
Also auf ein neues Jahr.
Auf ein neues.
Hm. Und irgendwie haben wir überlegt, was könnte das Thema sein für diese 19. Folge? Erste Folge in diesem Jahr, alles ist frisch, man macht Pläne. Und irgendwie dachten wir, Christoph und ich, das ist doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, mal zu fragen, wollen wir eigentlich ein drittes Kind? Schweigen.
Da muss man jetzt
Christoph schweigt. Das sagt auch einiges.
Da müssen wir jetzt auch erstmal dazu sagen, dass wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, dann machen wir das hier als ein Paar, was diesen Podcast macht, was schon zwei Kinder jetzt hat.
Ja.
Und das kann, glaube ich, für den einen oder anderen, der am Beginn seiner Kinderwunschreise ist, vielleicht auch kann vielleicht schmerzhaft sein. Deswegen überlegt euch einfach, ob ihr da jetzt weiterhört. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen. Entscheidet das einfach am besten für euch selbst.
Genau, es ist ja so, im Grunde ist unser Kinderwunsch erfüllt, ne? Und das ist natürlich wirklich vielleicht für diejenigen, die hier am Anfang stehen oder mittendrin sind, dass ihr euch denkt, boah, die haben echt ein Luxusproblem. Die fragen sich jetzt, ob sie ein drittes Kind wollen oder nicht.
Aber
es ist aus unserer Sicht trotzdem relevant, denn wir haben ja unsere ersten beiden Kinder dank künstlicher Befruchtung bekommen dürfen. Und im Zuge dieser beiden künstlichen Befruchtungen gab es zwei hormonelle Stimulationen. Und aus der letzten hormonellen Stimulation sind eben in unserem Fall 6 befruchtete Eizellen übrig und 2 Blastozysten.
Die also eingefroren.
2 5-Tages-Embryonen, die eingefroren sind. Und wir stehen jetzt vor der Frage, was machen wir damit? Und ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen. Also alle Kinderwunscheltern hier, die vielleicht auch schon mit Hilfe von Kinderwunschbehandlung schwanger geworden sind und eben noch sogenannte, oft wird es liebevoll Eisbärchen genannt, auf Eis haben, die stellen sich vielleicht eine ähnliche Frage. Und genau, an diese Menschen und an alle Interessierten richtet sich diese Folge.
Und das ist eigentlich schon ein guter Einstieg, weil ich mich dann immer frage oder ich mich gefragt habe, als wir drüber gesprochen haben, ob wir das jetzt in dieser Folge machen wollen, würden wir uns eigentlich damit auseinandersetzen, wenn die nicht eingefroren werden? Also würden wir uns die Frage, soll es eigentlich ein drittes Kind geben, würden wir die uns stellen, ohne die Eisbärchen im Schrank?
Ja, hätte, ne?
Na?
Klar, wenn wir jetzt kein Kinderwunschbehandlungspaar wären und jetzt einfach so 2 Kinder hätten, ich glaube, gute Frage. Ich kann es wirklich nicht eindeutig sagen. Ich glaube, ich würde mir die Frage trotzdem auch stellen und das gebe ich zu, einfach weil wir haben 2 Jungs. Also rein
emotional. Du hättest gerne noch einen dritten.
Genau, ich möchte diese Fußballmannschaft. Ich gebe zu, es ist ein absolutes Klischee, ich weiß, aber ich stehe dazu. Ich wollte immer Mädchenmama sein. Ich liebe unsere Jungs ohne Ende. Ich gebe sie für nichts wieder her. Sie sind genau so richtig, wie sie sind. Und am Ende ist das Geschlecht auch wirklich echt, echt völlig unwichtig. Aber es ist ja natürlich immer so diese Sehnsucht oder dieses Bild, was man im Kopf hat. Und ich habe mich tatsächlich immer als Mädchenmama gesehen oder als Mutter einer Tochter. Und auch wenn ich glaube, das ist auch einfach sehr emotional für mich, weil ich natürlich auch jetzt mich und meine Mutter sehe, dass wir einfach aktuell eine sehr gute und sehr innige Beziehung haben, die nicht immer einfach war und auch nicht immer ist. Und es gibt auch Konflikte, aber einfach die Tatsache, dass wir uns über diese ganzen Frauenthemen unterhalten können und dass sie mir da so mit Rat und Tat zur Seite steht und mich unterstützt und mich empowert. Genau das, also die Vorstellung, dass ich sowas auch an eine Tochter weitergeben könnte, das ist einfach eine ganz andere Beziehung. Das ist auch ohne Wertung, ne? Und da merke ich schon in mir, da ist so eine Sehnsucht. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass das natürlich keine Garantie ist.
Ja, genau.
Also ich bin hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und dann ist es ja auch einfach, der Zeitrahmen, in dem man sich sowas überlegen kann, ist ja auch endlich.
Ja.
Na, ich meine, ich gucke auf mein Alter und auf unser Alter und dann ist es jetzt auch nicht so, als wenn wir uns jetzt locker noch 10 Jahre Gedanken machen können darüber.
Wir haben einfach sehr lange gebraucht, bis wir schwanger wurden. Vom Wunsch bis zum ersten Kind 6 Jahre, dann war ich eben auch schon 32. Beim zweiten Kind war ich frisch 36 und jetzt werde ich in wenigen Tagen, oh mein Gott, ich mag es gar nicht sagen, 38.
Ich finde das eigentlich eine schöne Zahl.
Dankeschön, aber ich finde es furchtbar. Ich finde es furchtbar, dass die 40 jetzt näher ist als die 30. Egal, also wir haben biologisch gesehen gar nicht mehr so viel Zeit, um diese Entscheidung zu fällen. Und ich finde, was natürlich für uns auch extremst eine Rolle spielt, sind die ganzen äußerlichen Faktoren. Also können wir uns das finanziell überhaupt leisten, ein drittes Kind zu bekommen? Aktuell würde ich sagen eher nein. Aber perspektivisch, keine Ahnung, wir sind beide freiberuflich und selbstständig und manchmal läuft es besser und manchmal schlechter, also es ist, ich sage mal, sind jetzt finanziell vielleicht nicht die idealen Rahmenbedingungen und natürlich auch wissen wir inzwischen ja auch, was es bedeutet, Kinder zu haben, zweifach. Wir haben, in meinem Fall gibt es auch Geburtserfahrungen, die da mit reinspielen, da will ich jetzt nicht so ins Detail gehen, weil das hier kein Geburtserfahrungspodcast ist, aber es war in einem Fall eine empowernde Erfahrung und eine schöne Erfahrung und im anderen Fall eine traumatische Erfahrung. Und natürlich wissen wir beide jetzt ganz genau, man weiß einfach nicht, wie eine Schwangerschaft verläuft und wie eine Geburt verläuft. Man hat es nicht komplett in der Hand. Ne? Und auf all das müsste man sich dann ja auch einfach nochmal aufs Neue einlassen.
Ja. Das ist der Punkt, wenn ich so ganz, ganz unemotional drüber nachdenke über die aktuelle Situation, würde ich sagen, ich finde meine zwei Jungs toll, das reicht mir. Auch weil es einfach Dinge gibt, die ich ungern nochmal erleben will.
Und die ersten 3 Jahre.
So, und die ersten 3 Jahre will ich auch nicht unbedingt nochmal. Genau, also das ist einfach viel.
Es ist viel, ja. Aber, und das wundert mich, Christoph, weil du ja eigentlich eher so der, ich würde sagen, eher der kritischere und realistisch, ich würde sagen pessimistisch, ich weiß nicht, was es ist, aber also du bist kein Partner, der in den letzten Jahren im Sinne von, oh Schatz, lass uns noch ein Kind machen, let's go, do it. Also so einer bist du eigentlich nicht, du wägst das schon ganz genau ab und du hattest ja auch gerade beim ersten Kind sehr viele Ängste, ob du das alles überhaupt willst. Und deswegen hat mich umso mehr verwundert, als du neulich auf der Couch zu mir meintest, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht sollten wir es einfach drauf ankommen lassen. Also du machst die ganze Zeit so Scherze und ich weiß immer gar nicht, wie ernst ich das in dem Moment nehmen soll.
Ich glaube, es ist meine Art mit diesem, weißt du fängst dann an, dich da reinzugraben und du überlegst ja, und wie ist eigentlich die Gesetzeslage und was gibt's da und was gibt's dort. Und wenn ich mich mit so einem Thema auseinandersetze, dann muss ich erst mal Witze drüber machen. Glaube ich. Umso ernster, umso intensiver müssen die Scherze werden.
Und was bedeutet das dann in dem Moment?
Und das ist für mich ein Denkprozess einfach, um mich darauf abzuarbeiten. Also wenn ich das einmal, manchmal hilft es ja auch, Dinge erstmal auszusprechen und dann zu schauen, was macht das jetzt in mir drin? Mhm. Ne? Und dann zu sagen, und welche Gefühle kommen dabei hoch? Gibt es da Ängste? Also in Bezug zum Beispiel auf die zweite Geburtserfahrung, wo ich das Gefühl hatte, ich könnte das mir gerne nochmal ersparen. Das will ich nicht nochmal erleben. Auf der anderen Seite, wie ist es eigentlich für die Kinder? Wenn das 3 sind, dann ist immer irgendeins das dritte Rad am Wagen. Und wie geht es mir eigentlich mit der Familienstruktur jetzt, die mir sehr gut gefällt? Ich mag das eigentlich so gerne. Und
wir haben uns gefunden jetzt so nach 2 Jahren.
Genau, ja. Und wie geht's mir so? Chronisch erschöpft. ich finde, also aus der Perspektive denke ich mir, es reicht. So. Und deswegen sind solche Sachen, wenn ich sowas auch ausspreche, sind immer für mich so, ich teste mich eigentlich damit selbst. Okay, wie reagiere ich da emotional innerlich drauf, wenn ich das einfach mal ausformuliere?
Welche Perspektive überwiegt denn gerade diese Perspektive, die du gerade beschrieben hast? Oder gibt es da auch so ein anderes Stimmchen in dir drin? Das sagt, ich glaube, wäre vielleicht doch ganz schön.
Nee, ich glaube, wenn ich ehrlich zu mir bin, überwiegt die Position, dass eigentlich ist es gerade so gut, wie es ist. Und alles andere würde mich vermutlich überfordern.
Zumal wir ja selber aktuell schon oft überfordert
sind. Ja, genau. Es gibt irgendwie genug Baustellen und ich finde es eigentlich so schön. Also es gibt jetzt keinen dringenden Bedarf. Das ist nämlich der Punkt, warum ich gefragt habe, weil ja der Bedarf oder der Grund, sich damit so intensiv auseinanderzusetzen, ja auch noch aus dem Punkt herauskommt, dass eben noch die Eisbärchen auf Eis liegen. Und die Frage, was passiert
genau
damit?
Punkt. Das ist der Punkt. Also wahrscheinlich wäre das jetzt für uns gerade nicht so akut, wenn das nicht so wäre, wenn wir jetzt quasi aus der letzten hormonellen Stimulation vielleicht mit einem Embryo hervorgegangen wären und das ist dann unser zweiter Sohn geworden und das wär's, dann müssten wir jetzt für ein drittes Kind nochmal neu stimulieren, nochmal eine neue IVF machen. Das haben wir tatsächlich schon relativ schnell für uns ausgeschlossen, dass wir das nicht nochmal machen. Ne?
Ja, also zumindest ich würde es dir wünschen, dass du da nicht nochmal durch musst, weil durch diesen anstrengenden Part.
Ja.
Aber bleibt halt die Frage, was passiert damit?
Also ich bin ehrlich, ich schwinge da total mit dir mit. Ich weiß, wie wir gerade so, ja, an was für Herausforderungen wir gerade haben in unserem Alltag auf unterschiedlichster Ebene. Wir sind beide chronisch erschöpft. Und natürlich hört sich das jetzt völlig irre an. Also ich glaube, jeder Außenstehende würde sagen, seid ihr irre? Ihr wollt noch ein Kind? Seid ihr völlig irre? Aber für mich spielt es eine Riesenrolle gerade, vor allem auch auf emotionaler Ebene, dass wir da quasi noch potenzielle Leben haben. Also quasi Zellen, aus denen möglicherweise Babys entstehen könnten. Das macht was mit mir. Das beschäftigt mich arg. So sehr, dass ich hier des Nachts Gesetzestexte durchlese und mich darüber informiere und mich frage, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich? Und ich kann mir vorstellen, dass es euch da draußen, die ihr vielleicht gerade in ähnlicher Situation seid, vielleicht ähnlich geht. Ich weiß nicht, was macht das mit dir? Da haben wir heute Morgen auf dem Sofa kurz vorm Losfahren ins Studio auch drüber geredet, dass du meintest, ich verstehe gar nicht, dass dich das emotional so beschäftigt. Für mich sind das einfach nur Zellen oder was hast du da gesagt?
Naja, also das ist, also für mich ist das in dem Moment, also das wird ja, ne, das wird uns entnommen auf die eine oder andere Weise. Und dann ist es, für mich ist das so ein wissenschaftlicher Prozess, der da abläuft. Mhm. Und für mich ist das aber uneingepflanzt, kein Leben, wo ich jetzt emotional dran hänge. Mhm. So gar nicht.
Also ist es für dich noch, was ist es denn für dich? Also,
Wissenschaft.
Wissenschaft.
Ja. Ja.
Ja. Das sehe ich gar nicht so. Und das ist ja auch so diese philosophische Frage, ne? Ab wann ist ein Leben Leben? Ah, ja.
Na, Leben ist es trotzdem, aber das Leben ist, also es ist für mich nichts, wo ich jetzt emotional dran hänge.
Oder ab wann ist so ein Leben einfach, ab wann ist es ein Mensch, wo du emotional dran hängst?
Für mich ist es weniger die Frage, also meine Frage ist da eher so rationaler Natur, nämlich die Frage, was passiert damit, was kann damit passieren?
Ja.
Weil wenn es die Möglichkeit, also das ist meine Sichtweise, ne? Wenn man sich jetzt als Paar entscheidet, okay, wir wollen kein Kind, dann finde ich es schade, wenn man es wegschmeißen würde. Oder wie wären die weggeschmissen? Das ist halt eine Frage, die da im Raum steht.
Ja.
Oder kann man damit was Gutes tun? Kann man es der medizinischen Forschung zur Verfügung stellen? I don't know. Solche Sachen, das treibt mich mehr um, aber ich hänge da nicht dran. Also nicht emotional dran.
Also es wäre für dich vertretbar, wenn wir wirklich final sagen, wir machen es nicht. Wir machen keine Kryotransfer mehr. Wir lassen geben den Blastozysten und den imprägnierten Eizellen keine Chance. Dann wäre es für dich okay, die zu verwerfen, sofern die Möglichkeit besteht.
Naja, mir wäre es lieber, wenn die einen Zweck erfüllen würden.
Ja, also okay, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe, hättest du irgendwie ein besseres Gefühl.
Ja.
Also ist da ja schon auch so ein bisschen Emotionalität im Spiel. So,
ja,
so ein bisschen, so ein Müh.
Also aber eher halt aus dem Gesichtspunkt, okay, kann das nicht noch, also weil da ist Schweiß und Anstrengung reingeflossen, ne, dass es die gibt. Also du hast da auf jeden Fall sehr gelitten für. Und es wäre ja schade drum, wenn das dann einfach so in der Mülltonne landet. Ja, und dann wäre es doch zumindest angebracht, dass es da noch irgendwie, dass sie den medizinischen Zweck erfüllen. Mhm. Und dass es anderen, I don't know, dass es zukünftig anderen dabei hilft, einfach vielleicht auch Kinder zu bekommen oder medizinisch, was auch immer damit erforscht werden kann. I don't know.
Okay, jetzt haben wir so viele Fragen aufgeworfen und wir versuchen jetzt mal in Folge die so ein bisschen zu ordnen und vielleicht eine Antwort drauf zu geben. Ich habe jetzt wirklich, es gibt ein paar Folgen bisher in diesem Podcast, wo ich unfassbar viel gelesen habe. Diese ist eine davon. Ich habe aber leider nicht auf alle Fragen die eindeutige Antwort bekommen. Um überhaupt über diese drei, über die Optionen zu sprechen, die wir jetzt haben, mit unseren aktuell 2 Blastozysten, also 2 Embryonen im 5-Tages-Stadium und wir haben 6 befruchtete Eizellen im sogenannten Vorkernstadium. Also nochmal für alle zur Erinnerung, Vorkernstadium heißt, die Samenzelle ist gerade in die Eizelle eingedrungen und wird dann sofort eingefroren. Also die haben sich noch nicht geteilt. Ne? Die Zelle ist quasi noch nicht mal miteinander verschmolzen. Mhm. Also ist quasi gerade eingedrungen, gleich eingefroren. Das haben wir. 2-mal Blasto, 6-mal PN-Stadium nennt man das. Was machen wir damit? Dazu ist es wichtig, erstmal in das sogenannte Embryonenschutzgesetz, das ist ja hier und da, haben wir es immer mal wieder gedroppt, zu schauen, denn da sind schon einige Dinge geregelt, die überhaupt möglich sind und die nicht möglich sind. Dazu muss man wissen, dieses Embryonenschutzgesetz wurde am 13. Dezember 1990 erlassen. Und ist am 1. Januar 1991 in Kraft getreten. Das ist also ziemlich genau 35 Jahre.
Und ganz ehrlich, sind in dieser Zeit eine Menge Dinge passiert.
In dieser Dinge sind gesellschaftlich, sozial, auf aufklärerischer Ebene, in der Forschung, medizinisch ist ja unfassbar viel passiert. Das heißt, man kann erstmal so allgemein festhalten, dass dieses Gesetz total veraltet ist und nicht mehr den aktuellen Rahmenbedingungen, unter denen auch in vielen Kinderwunschkliniken gearbeitet wird, gerecht wird. So, das aber, was relevant ist, es ist halt einfach das Gesetz, was vorliegt und nach dem sich eben auch Mediziner und Medizinerinnen richten müssen, ist erstmal wichtig zu verstehen, als was das Embryonenschutzgesetz ein Embryo definiert. Und da steht unter Paragraph 8 Begriffsbestimmung, 1. Absatz, als Embryo im Sinne dieses Gesetzes gilt bereits die befruchtete, entwicklungsfähige menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an. Das heißt, in dem Moment, wo Ei und Samenzelle miteinander verschmilzt, ist es nicht mehr einfach nur eine Eizelle, die befruchtet wurde, sondern ein Embryo, laut Embryonenschutzgesetz.
Und betrifft dann das Gesetz. Ja. So. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die so schnell eingefroren werden in den Kinderwunschkliniken.
Genau. Und in dem Fall ist es dann nach dieser Bestimmung, wäre es quasi für die 6 befruchteten Eizellen, die wir noch haben, im Vorkernstadium, völlig, also auf jeden Fall legal, sie zu verwerfen, wenn wir sagen, wir brauchen sie nicht mehr. Ganz unabhängig davon, dass wir ja auch jeden Monat unsere Einfriermiete zahlen. Ja. Ne? Das ist ja auch echt eine geldliche Frage.
Auch eine finanzielle Belastung, die da im Raum steht.
Also da ist es eigentlich schon mal relativ klar, laut Gesetz zumindest, ob das jetzt alles sinnvoll ist und was das ethisch heißt, ist eine ganz andere Frage. Ich habe die KI gefragt und die KI, also ich habe die KI wörtlich gefragt, dürfen in Deutschland übrig gebliebene Blastozysten verworfen werden, die quasi aus einer hormonellen Stimulation im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung entstanden sind. Also ein relativ langer Satz. Die KI hat Folgendes geantwortet: Nein, übrig gebliebene Embryonen dürfen in Deutschland nicht einfach verworfen werden. Das Embryonenschutzgesetz verbietet die Zerstörung. Überschüssige Embryonen können eingefroren und für eine spätere Verwendung aufbewahrt werden. Mhm. Und dann nennt die KI als Möglichkeit auch noch die Embryonenspende. Und darauf gehen wir dann auch gleich nochmal ein.
Ja.
Aber das fand ich interessant. Also völlig schwammige Informationen, aber die KI weiß offenbar genau Bescheid. Ich habe dann auch noch nach den Quellen geguckt, worauf sich die KI bezieht. Die waren aber auch nicht eindeutig. Also ich habe da wirklich rumgesucht. Wir verlinken euch wie immer wegen der Transparenz alle Artikel und Gesetzestexte und Webseiten, die ich besucht habe für die Vorbereitung dieser Folge in den Shownotes. Da könnt ihr gerne auch selber nochmal gucken. Und wenn euch da irgendwas auffällt oder wenn ihr vielleicht vom Fache seid und euch damit auskennt, vielleicht habt ihr ja selber sogar das Gesetz geschrieben, ich weiß es nicht, dann meldet euch gerne bei uns. So, es ist also nicht so einfach. Die Frage ist, was machen wir mit diesen Blastozysten? Und was ich auch sehr, sehr, sehr spannend fand, darauf würde ich auch gerne nochmal eingehen, im Embryonenschutzgesetz gleich unter Paragraph 1, der heißt missbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken. Absatz 1, mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer? Und dann, ne, erstens, zweitens, drittens, viertens. Und bei fünftens steht, wer es unternimmt, mehr Eizellen einer Frau zu befruchten, als ihr innerhalb eines Zyklus übertragen werden sollen. Und da bin ich sofort stutzig geworden, weil ich dachte, hä, aber das wird doch ständig gemacht.
Das machen doch alle.
Ja, das machen doch alle.
Vom Gefühl.
Es bedeutet ja, also wenn man sich dann danach richtet, bedeutet das ja im Grunde, dass wenn man einen Single-Embryo-Transfer plant, wie in unserem Falle, also dass man nur einen Embryo transferiert, dass man auch nur eine Eizelle befruchten darf.
So, und mein, genau. Und
das klappt aber ja auch nicht
und
immer.
Theoretisch, ja, und theoretisch sich auch nur eine, also die gucken, man guckt ja auch, ob sie sich weiterentwickeln. Das heißt, man muss ja mehr als eine. Mhm. Und was, also theoretisch müsste man ja dann, wenn ich das so wörtlich auslege, müssten die Kliniken eine sich entwickeln lassen, gucken, ob es klappt, dann die nächste nehmen, dann die nächste nehmen, dann die nächste nehmen. Das ist wahrscheinlich nicht finanziell praktikabel, das
wirtschaftlich
ist so,
wahrscheinlich
nicht so wirtschaftlich.
Naja, für die behandelte Frau ja auch total blöd, weil sie dann quasi nicht in dem Zyklus, wo sie stimuliert, auch gleich den Transfer haben kann. Also es zieht sich alles extrem in die Länge, es kostet viel.
Mhm.
Und genau, also das Embryonenschutzgesetz regelt auch genau in diesem Paragraphen, dass man quasi pro Zyklus nicht mehr als 3 Embryonen auf eine Frau übertragen darf. Also man dürfte quasi maximal sich 3 Eizellen rausnehmen und die sich befruchten lassen. Und dann könnte man irgendwie immer noch hoffen, dass sich da eine weiterentwickelt. Das ist ja genau die Praxis. Also in der Regel entwickelt sich ja nicht jede befruchtete Eizelle zu einem Embryo weiter. Mhm. Viele, also das ist die ganz natürliche Auslese. Und deswegen ist dieses Gesetz überhaupt nicht für die Praxis gemacht. Und ne, auch ja unsere Erfahrung. Also in unserem Fall sind ja bei meiner allerersten Stimulation damals mit unserem ersten Sohn sind ja 12 Eizellen befruchtet worden. Und die wurden alle befruchtet. Also das war ja laut Gesetz dann eigentlich illegal, oder?
Das ist die Frage.
Also das ist die Frage. Das hat mich extrem stutzig gemacht. Und ich weiß noch, da war ich auch im Gespräch mit meinem großartigen Kinderwunscharzt zu und der meinte auch, es gäbe sowas wie den deutschen Mittelweg. Ne? Also dass quasi sich Ärzte verpflichten, die Frau so zu behandeln, dass eben auch eine realistische Aussicht auf Behandlungserfolg besteht und man dann vorab immer versucht einzuschätzen, na, wie viel wird sich da voraussichtlich befruchten lassen. Es ist auch ein bisschen wie so Lotto oder auch vielleicht Erfahrung, ne? Und in meinem Fall waren dann eben alle ganz überrascht, weil sich deutlich mehr hat befruchten lassen, als man das so angenommen hat.
Ja, dann hatten wir die berühmte eingefrorene Fußballmannschaft.
Genau, und dann hat man eben das Problem. Und dieses Problem hatten wir dann bei der zweiten Stimulation auch. Also die übrig gebliebene Fußballmannschaft aus der ersten, die haben wir dann natürlich alle transferieren lassen und die sind dann alle,
erfolglos.
Es führte dann alles nicht zur Schwangerschaft, was man in unseren ersten Folgen auch nachhören kann nochmal.
Mhm.
Aber jetzt stehen wir erneut vor dem Problem, wir haben jetzt keine Fußballmannschaft mehr, aber immerhin immer noch 2 Blastozysten, wo wir aktuell nicht wissen, was wir damit machen. Also das ist so die Frage, erste große Unklarheit, dürfen sie vernichtet werden, ja oder nein? Und du hattest gerade ne, am Anfang auch schon gesagt, naja, aber was könnten wir stattdessen damit machen?
Genau, also das ist, finde ich, eine Frage, die mich sehr beschäftigt, weil eben da so viel Energie reingeflossen ist und die Frage steht, okay, was macht man denn damit, wenn man das nicht wegwirft? Und dann stand für mich die Frage im Raum,
Forschung?
Kann man das in die Forschung geben? Geht das überhaupt? Das weiß ich nicht, ne? Oder kann man das an Paare spenden, die vielleicht, also als Embryonenspende.
Dann lass uns doch erstmal über Forschung reden. Da gibt es nämlich eine relativ, ja, es wird auch heiß diskutiert tatsächlich. Da habe ich sowohl Artikel gelesen, Gesetzestexte, als auch die KI gefragt, also alles eigentlich. Und es ist laut Embryonenschutzgesetz relativ klar, dass Embryonen nicht für den Zweck der Forschung hergestellt werden dürfen.
Was ja in dem Fall auch nicht so ist.
Also ich kann nicht hingehen irgendwie als Paar und sagen, hey, wir wollen gerne uns eine künstliche Befruchtung machen, nicht weil wir eigene Kinder haben wollen, sondern weil wir unsere Embryonen der Forschung zur Verfügung stellen wollen. Also die Absicht der Forschung, ja, das ist in Deutschland tatsächlich illegal. Die Forschung an menschlichen Embryonen ist verboten. Allerdings erlaubt das Stammzellgesetz den Import von ausländischen embryonalen Stammzellen, die vor dem 27. Mai 2001 hergestellt wurden.
Okay.
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 Ist ja irgendwie auch so ein bisschen nicht so richtig eindeutig und gefühlt auch wie so eine Art Trittbrettfahrer. So, ja, ja. Ne? Also man darf aus dem Ausland was importieren.
Wir wollen die Forschung im eigenen Land nicht verhindern und aufhalten. Ja.
Aber da lohnt sich auch ein Blick in andere Länder. Zum Beispiel in Belgien darf man sogar Embryonen für die Forschung erzeugen.
Mhm. Das ist so witzig interessant.
In Schweden und in Finnland ist die Forschung an überzähligen Embryonen aus der künstlichen Befruchtung erlaubt. Und grundsätzlich ist die Forschung an menschlichen Embryonen in Spanien, Dänemark, in den Niederlanden und in Griechenland erlaubt. Wenn man jetzt auf EU-Länder guckt. Mhm. Also ich glaube, man kann hier festhalten, das Embryonenschutzgesetz ist wohl eins der strengsten Gesetze, wenn man so auf den EU-Vergleich guckt, mit relativ wenig Spielraum. Also in unserem Fall käme die Freigabe zur Forschung zumindest in Deutschland nicht in Frage. Vielleicht könnten wir unsere Embryonen ins Ausland schicken. Aber ganz ehrlich, ich kann mir das nicht vorstellen. Also das wäre für dich okay? Kannst du dir das vorstellen?
Ja.
So emotional, auf der emotionalen Ebene?
Na, man tut doch damit was Gutes. Also so im ganz, was ist das, Altruismus? Man tut für die Gesellschaft was Gutes damit.
Naja, aber das sind doch deine Babys.
Ja, und? Das sind doch keine Babys.
Aber das ist genau der Punkt. Ja. Ne? Also für mich ist diese Vorstellung auch ganz, ganz weird, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich sehe, für mich ist es eben kein Zellhaufen. Emotional, ich weiß, dass es ein Embryo ist, aber emotional ist es für mich ein Baby, ein mögliches Baby, was eben aktuell schon da ist.
Mhm.
Das macht es für mich auch gerade ganz merkwürdig, das jetzt irgendwie für Forschungszwecke freizugeben.
Oh. Also ich meine, vielleicht ist es auch, also im Kontext, ich würde auch mich zu Forschungszwecken freigeben, also wenn man mich bräuchte nach meinem Tod. Mhm. Deswegen, ich bin da, glaube ich, ich finde, das ist einfach, ich finde vielleicht, eigentlich finde ich, sollten das alle tun.
Ja, aber das ist ja aber das ist doch nicht vergleichbar, dann bist du tot.
Aber für mich ist, ne, also für mich ist das total akzeptabel, die sind eingefroren.
Ja, aber das ist doch nicht dasselbe, Christoph. Also ob ich meinen Körper nach dem Tod als Organspender zur Verfügung stelle oder für die Forschung oder etwas potenziell, das lebt ja, was dort eingefroren ist. Das ist ja lebendig.
Ja, aber ich finde, es ist in dem Zustand, wie es da ist, okay, das zur Forschung freizugeben. Okay. Das ist halt eine super individuelle Meinung. Ich finde, dass es das wert ist, weil man damit im Zweifel Leben retten und Leben später erzeugen kann mit Erkenntnissen.
Mhm.
Deswegen meine ich, das ist halt ein allgemeines gesellschaftliches Wohl, worüber ich da nachdenke. Und ich finde, das ist eine gute Sache.
Ja, und da sind wir uns offenbar nicht eins. Ne?
Ja, ne, das ist ja auch okay.
Was ist eure Meinung dazu, euer Gefühl? Würde mich echt interessieren.
Mhm.
Weil
mich
das
auch.
Ist, da gibt es einfach auch kein richtig und kein falsch.
Nee.
Das ist, glaube ich, eine ganz persönliche, individuelle Entscheidungen, wahrscheinlich auch beeinflusst dadurch, wie man geprägt ist, in was für einem Kulturkreis vielleicht man auch aufwächst, ob man religiös ist, spielt vielleicht auch damit rein.
Bestimmt.
Okay, ja, da hätten wir dann eventuell vielleicht noch eine dritte Option und das ist die Embryonenspende.
So, und das ist ganz interessant, weil als wir uns das erste Mal darüber unterhalten haben, war mein erster Impuls, na, es wäre doch cool, das zu spenden.
Mhm.
Auch aus dem Gesichtspunkt, dass man damit jemandem helfen kann. Und wenn ich jetzt aber, vor allen Dingen nachdem ich die Folge geschnitten und auch damit angehört habe mit Katharina, unserer Gästin, da war das für mich nicht mehr so klar.
Mhm.
Also die Frage, ja, machen wir halt. So,
Katharina ist ein Spenderkind,
genau,
für alle, die die Folge noch nicht gehört haben.
Ja. Das war ein Spenderkind, was bei uns zu Gast war. Und das hat so meine Perspektive darauf zumindest erstmal wieder in eine neutrale Stellung gepackt, um zu sagen, okay, unter welchen Bedingungen könnte ich mir das denn vorstellen? Oder will ich das überhaupt noch? Und ich frage mich manchmal, ob das so eine Wertigkeit gibt. Also ich finde zum Beispiel, fände ich es richtig schade, wenn die einfach vernichtet würden. So, das fände ich Verschwendung. Dann fände ich es gut, wenn es für die Wissenschaft genutzt werden könnte, Also ich bin mir nicht sicher, wo das Ranking da ist. Und nach dem Gespräch von Katharina weiß ich nicht, ob ich eine Embryonspende für ein Paar noch so gut finde.
Mhm. Aus welchen Gründen?
Na, aus den Gründen unter anderem, die quasi Katharina in ihrem Interview genannt hat. Also was es für Folgen für die entstehenden Kinder haben kann. Mhm. Das ist halt die Frage, unter welchen Bedingungen läuft das? Ist das anonym? Ist das nicht? Haben die das Recht, ne? Da den Kontakt herzustellen. Und dann kommt da noch ein ganz anderer Punkt hinzu. Und zwar, normalerweise ist es ja so, dass ein Teil der Partnerschaft dann auch seine Samen oder halt die Eizelle mit einbringt. Je nachdem, was gespendet wird. In dem Fall, wenn wir unseren Embryonen spenden, spenden wir halt ein Kind von uns. Also aus, ne?
Genetisch
gesehen. Genetisch gesehen spenden wir da ein vollwertiges Kind von uns, wo ich im Grunde in der Haltung dann bei dir bin, wo du ja sagst, das ist aber ja ein Kind von uns, sozusagen. Mhm. Und finde, das fühlt sich auch komisch an.
So sehr ich es natürlich betroffenen Paaren, die darauf angewiesen wären, auch wünsche,
ja,
habe ich auch ein ganz, ganz, ganz komisches Bauchgefühl. Aber die allererste Frage ist ja eigentlich, ist das überhaupt erlaubt in Deutschland? Denn wir wissen, Eizellspende ist ganz klar verboten. Mhm. Ebenso die Leihmutterschaft. Samenspende ist erlaubt. Das ist ja auch schon allein eine Folge wert, darüber zu diskutieren, warum das so ist. Wie sieht es mit der Embryonenspende aus? Embryonenspende ist erstmal ganz, ganz, ganz selten. Es ist schon in einigen Fällen passiert, auch in Deutschland. Es gibt das sogenannte Netzwerk Embryonenspende. Das ist ein Verein, der Embryonenspenden vermittelt. Und die berufen sich, die sagen auf ihrer Webseite ganz klar, ja, es ist legal, und berufen sich unter anderem auf ein Gerichtsurteil, ein Urteil vom Bayerischen Oberlandesgericht zur Embryonspende vom 4. November 2020. Die berufen sich auf dieses Urteil und sagen, ja, es ist erlaubt. Mhm. Interessanterweise habe ich dann auch Berichterstattung dazu durchgelesen, unter anderem ein Artikel erschien in der Süddeutschen Zeitung, ebenfalls am 4.11.2020, der sich auch auf dieses Gesetz bezieht und sagt, nein, es ist nicht erlaubt. Da wird dann aber auch noch unterschieden, ne? Ab wann ist ein Embryo ein Embryo? Und in diesem Artikel wird quasi das begründet, das Gerichtsurteil wird quasi dementsprechend wiedergegeben, dass sie gesagt haben, es ist deshalb nicht erlaubt, weil die eingefrorenen, imprägnierten Eizellen noch nicht offiziell als Embryo gelten, laut Embryonschutzgesetz, sondern als Eizellen, und es sich in diesen Fällen, worum es eben in diesem Gerichtsurteil geht, nicht um Embryonen handelt, sondern um Eizellen. Also es keine Embryonspende ist, sondern eine Eizellspende. Huch, jetzt haue ich hier schon gegen das Mikro. Also mega wirr. Man muss wirklich ganz, ganz, ganz genau lesen. Ich habe das Gesetz auch überflogen. Ich habe mit Sicherheit nicht alles erfassen können. Fest steht, mein Gefühl ist, es ist zum einen erstmal eine Folge wert, um damit mal wirklich mit einem Experten darüber zu sprechen. Und es ist irgendwie auch ein Graubereich. Mhm. So. Gehen wir davon aus, dass es wirklich legal ist in Deutschland, ist es dann aber auch die Frage, unter welchen Bedingungen. Mhm. Und wenn ich dann auf der Seite lese, folgenden Satz: Die Embryonenspende erfolgt anonym. Die Keimzellgeber, also die Frau bzw. der Mann, deren Ei bzw. Samenzelle zur Entstehung des vorliegenden Embryos geführt haben, kennen die Wunscheltern nicht. So kennen die Wunscheltern auch das Embryonenspenderpaar nicht. Für die strikte Einhaltung dieser Anonymität zwischen Embryonenspenderpaar und Wunscheltern muss das Kinderwunschzentrum Sorge tragen.
Ja, aber das hat ja erstmal nichts damit zu tun, welche Rechte dann das daraus entstehende Kind hat.
Genau, ich habe das nämlich auch eine ganze Weile falsch verstanden. Ich habe daraus mitgenommen, oh Mist, dann hätte ja das Kind überhaupt keine Möglichkeit, seine genetischen Eltern kennenzulernen.
Aber das ist
irgendwann
so nicht,
auf Wunsch.
Ne?
Dachte ich lange, und dann habe ich aber noch mal ein bisschen weiter gewühlt und habe unter den FAQs auch auf der Seite gelesen, ne, wie hält es das Netzwerk mit der Anonymität zwischen Kind und Spenderpaar? Und da wird ganz klar gesagt, das finden wir wichtig, dass das Kind irgendwann die Möglichkeit hat, zu wissen, wer seine genetischen Eltern sind. Sie unterstützen sogar ausdrücklich, dass sie sich möglicherweise, wenn alle damit einverstanden sind, auch mal kennenlernen können. Wir hinterlegen sämtliche Daten zu den Spendereltern, zum Kinderwunschzentrum, auch notariell. Mhm. Also das erschien mir extremst durchdacht und vor dem Hintergrund dachte ich dann wiederum, okay, cool. Zumindest hätte das Kind später die Möglichkeit zu erfahren,
woher es genetisch kommt.
Stammt. Ja. Nichtsdestotrotz bin ich aber auch gerade auch nach der Folge mit Katharina extremst vorsichtig, weil ich immer denke, ja, selbst wenn das rechtlich alles geregelt ist und selbst wenn es legal ist und wenn jeder sich am Ende kennenlernen würde, könnte das möglicherweise so entstehende Kind am Ende das Gefühl haben, hey, aber warum haben meine Eltern mich nicht selber austragen wollen? Warum? Also warum geben Eltern mich, die ich ja offenbar schon existiert habe, mich an fremde Menschen, ne, die sie gar nicht kennen? Also das finde ich, ist schon eine berechtigte Frage. Und ich weiß nicht, ob ich damit so okay bin,
muss ich ganz ehrlich sagen. Ist genau die Frage, die mich da auch umtreibt. Und die kann ich ehrlicherweise, vor allen Dingen nach der Folge mit Katharina, nicht so richtig für mich beantworten. Noch nicht.
Also bleibt ja am Ende eigentlich nur die Möglichkeit, es zu probieren, oder?
Oder es der Wissenschaft freizugeben.
Nee, dürfen wir ja nicht.
Also zu gucken, ob was da geht.
Nee. Also ja, jetzt stehen wir hier.
Ja.
Ganz, ganz viele Fragen und nicht die eine Antwort.
Und die interessante Frage ist ja eigentlich, was passiert, wenn wir sagen, wir setzen sie nicht ein, wollen die Versuche nicht angehen, weil das ist ja offensichtlich nicht formuliert. Mhm. Werden die dann auf ewig eingefroren?
Und wir bezahlen einfach nicht mehr dafür?
So, das ist halt die Frage, die sich mir stellt.
Das ist die Frage, die ich unserem Kinderwunscharzt gestellt habe. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, ob da noch eine Antwort kommt. Mhm. Wenn wir, sobald wir sie haben, reichen wir sie nach.
Und ihr merkt schon, gerade was die Gesetzestexte angeht, und es ist einfach ein unfassbar komplexes Thema, da freuen wir uns auch drauf, daraus mit einem Experten dann nochmal eine intensivere Folge drüber zu machen.
Ja. Und hat dir denn das Gespräch jetzt gerade schon ein bisschen was gebracht, so im Sinne von ja oder nein? Weil man muss ja auch sagen, selbst wenn wir, es muss ja nicht sofort sein, vielleicht sind wir in einem Jahr viel, viel ausgeglichener, nicht mehr so chronisch erschöpft, haben auf einmal unfassbar viel Geld verdient. Vielleicht ist das ja so, dann bin ich 39.
Ja, also in mir drin, meine Tendenz ist eigentlich, dass mir zwei reichen.
Ja, ja, ich bin nicht so sicher, muss ich sagen. Aber dazu gehören ja natürlich auch immer zwei, ne?
Ja.
Denn selbst wenn wir uns dazu entscheiden sollten, haben wir auch gar nicht die Garantie, dass es überhaupt klappt.
Na, und vor allen Dingen wissen wir nicht, ob es ein Mädchen wird, Nora. Ich wollte das nur noch mal so kurz in den Raum stellen.
Oh Mann, ich wüsste echt gerne, was ihr dazu denkt. Wirklich, interessiert mich. Ich weiß, das ist eine Entscheidung, die wir für uns treffen müssen auf lange Sicht. Aber manchmal helfen mir da auch echt so Meinungen, Erfahrungswerte von außen. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die hier zuhören, die diese Entscheidung schon für sich getroffen haben und vielleicht sagen können, ob Blastozysten bei ihnen in der Kinderwunschklinik verworfen wurden oder nicht.
Ich finde es halt interessant, dass wir überhaupt vor diese Frage gestellt werden, weil das ist eine Frage, die hat man nur als Paar, was durch so eine Kinderwunschreise durchgegangen ist, wo es quasi Überbleibsel gibt. Sonst würde sich die Frage, was passiert damit, gar nicht stellen. Nee. Das ist eine Frage, die ist wirklich für diese Gruppe an Menschen einfach reserviert. Die gibt es nur hier.
Und darüber wurden wir auch überhaupt nicht aufgeklärt. Nee. War dir das bewusst?
Ich habe darüber nicht nachgedacht.
Als ich mir meine erste Hormonspritze gesetzt habe?
Nee, ich habe nicht darüber nachgedacht, was passiert eigentlich, wenn was übrig bleibt. Das war war gar nicht in meinen Gedanken drin eigentlich. Mhm. So,
ja, also da müssen wir auf jeden Fall nochmal.
Selbst nach der ersten nicht, als sie eingefroren waren, weil da immer noch im Raum stand, naja, die benutzt man dann halt nochmal, aber da war immer noch nicht, ist noch nicht bei mir geklickt, was ist eigentlich, wenn man das nicht mehr möchte.
Ja, naja, weil da ja klar war, dass wir eigentlich auch gern ein zweites hätten. Ja. Das war ja relativ klar.
Ja.
Da waren wir relativ eindeutig mit unserer Entscheidung. Mhm. Ne? Ja, es ist nicht einfach und wir lassen das jetzt einfach mal so im Raum stehen und nehmen euch natürlich mit. Sollten wir uns final entschieden haben, werden wir euch das natürlich auch gerne weitergeben und freuen uns wie immer über eure Nachrichten dazu. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
Lasst eure Kommentare da. Und für die Leute, die uns vielleicht auf YouTube anschauen, aktiviert gerne die Glocke und einen Daumen nach oben für die Folge. Das hilft dem Algorithmus. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.
Das war Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph. Wenn ihr Fragen habt, Kritik äußern möchtet oder eure Geschichten mit uns teilen möchtet, schreibt uns am besten eine Mail. Ihr erreicht uns unter kindermachenohnesex@gmail.com. Und wenn euch gefällt, was ihr da hört, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.